Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsbegeisterte. Hier geht es um Innovatoren, nicht um Innovation. Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir wieder Innovatoren persönlich kennenlernen. Dabei darf ich Felix Olle, CEO bei der Alnatura Vertriebs GmbH und Co. KG im Podcast begrüßen. Hallo Felix.
Hallo, herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du auch persönlich bei uns im Podcast-Studio heute hier sein kannst. Und wir starten den Podcast mit drei schnellen Fragen. Was bist du für ein Innovator? Ein Befähiger, ein Erschaffer oder ein Zusammenführer?
Ich würde sagen, von allem ein bisschen, aber schon eher der Erschaffer.
Der Erschaffer, okay. Da werden wir sicher heute auch noch ein bisschen mehr erfahren, was du alles schon erschaffen hast und noch erschaffen möchtest. Dann, wo bist du heute ein Innovator?
Das ist eigentlich in meinem Daily Business, vorwiegend aber in der Produktinnovation, im HR-Umfeld, aber auch Disruptionen von Geschäftsmodellen, die Digitalisierung voranzutreiben.
Halt in der Regel, wenn man natürlich auf C-Level ist, macht man sehr, sehr viel, wenn nicht fast alles. Ne? Und warum bist du ein Innovator?
Aus einer intrinsischen Motivation heraus, würde ich sagen, da es mir immer Spaß macht, neue Themenfelder anzugehen, nie stehen zu bleiben und vor allen Dingen wäre es mir, glaube ich, ansonsten ein bisschen langweilig bei der Arbeit irgendwann.
Da gehen wir auch heute auf jeden Fall tief rein, weil ich glaube, das hat man schon auch im Vorgespräch gemerkt, dass du da sehr, sehr brennst auch für Innovation. Und gerade wenn man eben natürlich dann auch in der zweiten Generation dann eben auch ein Unternehmen weiterführt, ist immer so ein bisschen die Frage, schafft man das dann überhaupt da anzuknüpfen? Aber ich glaube, bei dir kann man schon mal, so viel kann ich vorne weg sagen, du versuchst es, glaube ich, sogar zum Teil zu übertrumpfen. Also von daher bin ich mal gespannt, was du erzählst. Starten wir rein. Wie wird man ein Innovator? Wenn wir da mal zurückgehen, ein bisschen in deine noch junge Geschichte. Wie würdest du sagen, bist du da überhaupt in diese Position gekommen? Mit was hat alles angefangen? Wann hast du angefangen, wirklich so in Innovation zu denken?
Das hat bei mir wirklich schon sehr früh angefangen. Ich würde auch sagen, ein Innovator zu werden, ist gar nicht so das Thema. Ich glaube, man ist es so ein bisschen oder man hat es vielleicht in der Neigung, irgendwo ein kreativer Mensch zu sein, vielleicht auch sich immer gerne mit neuen Themen zu beschäftigen, mit neuen Themenfeldern. Und das war bei mir schon in Kindesaltern, dass ich mir immer wieder tolle neue Themen angeschaut habe, sei es im wirklich dann teilweise anfänglichen Business-Umfeldern, wo ich dann schon die ersten kleinen Geschäftsmodelle in der Schule hatte, die irgendwie nicht ganz erlaubt waren, bis hin zu immer wieder neue Sachen ausprobiert, auch auf sportlicher Ebene etc. Deswegen, ich würde sagen, ist schon eher so in die Wiege gelegt. Und das zu werden dann, wenn man sagt, aber man hat die, sagen wir, Grundvoraussetzung, ist, glaube ich, auch ganz viel die Prägung von deinem Umfeld. Also meine Eltern waren einfach sehr, sehr innovativ in ihrer Zeit und da konnte ich einfach sehr viel abschauen und sehen und beobachten. Und das hat, glaube ich, auch mich dahin bewegt oder auch das mit Feuer in Fach dann auch.
Ist sehr cool. Es ist auch immer sehr spannend, bei Innovatoren zurückzugucken und dann eben auch zu merken, das ist eigentlich immer ein Muster und das wiederholt sich, es wird immer größer. Das hast du gerade schon angesprochen, in der Schule hast du auch mal das ein oder andere so halblegale vielleicht auch gemacht, wo man noch gar nicht weiß, ich mache mir jetzt keine rechtlichen Gedanken darüber, sondern ich probiere es einfach mal aus. Was war das so? Oder
Also da gab es mehrere Sachen.
Okay. Also meine Eltern, was darfst du sprechen?
Meine Eltern wurden öfters von den Lehrern angerufen. Oh. Aber ja, da ging es wirklich von irgendwelche Karten, die man damals gesammelt hat, die ich dann speziell gehandelt habe, bis über Comics, die ich verliehen hatte, also erstes Verleihgeschäft damals. Natürlich habe ich Tagespreise verlangt, weil ich wusste, in einem Tag kannst du es nicht durchlesen. Das heißt, ich hatte dann einen durchschnittlichen Bon von 2,5 Tagen. das war, da war ich so irgendwie, keine Ahnung, 12 Jahre alt, 13 Jahre alt, so in der Richtung. Genau, da hat es eigentlich dann schon so angefangen, so immer mit einem kleinen, wie sagt der Schwabe, Geschäftle nebenher zu machen. Genau.
Und fandest du deine Eltern gut? Oder haben die irgendwann gesagt, so, das reicht jetzt mal, knüpf mal lieber bei uns an und tu deine Energie bei uns reinbringen?
Also, sie mussten mir natürlich sagen, dass sie es nicht so gut finden. später haben sie mir offenbart, dass sie das natürlich schon irgendwie auch irgendwie ganz, ganz gut fanden, weil sie gesehen haben, da ist irgendwie ein tüchtiger Geist da, jemand, der Spaß hat irgendwie auf Unternehmertum. Gegenüber den Lehrern mussten sie natürlich das auch verteidigen, dass das nicht geht. Und sie mit mir ein hartes Wörtchen geredet haben. Das harte Wörtchen war aber dann gar nicht so hart. Also von daher, alles gut. Und dann war tatsächlich auch meine erste Gründung schon im Firmenumfeld. Also mit 15, 16 habe ich dann ein Fotografiestudio gegründet und habe dann die Produktfotografie übernommen für meine Eltern, beziehungsweise als quasi Zwischenfunktion. Das heißt, ich habe die Ware bekommen vom Lieferanten und habe dann die Bilder gemacht und dann an meine Eltern, sag mal, weiterverkauft, beziehungsweise habe dann dadurch Kostenlogie frei gehabt daheim.
Sehr schön, also Unternehmer im Unternehmen dann auch. Kommen wir da nämlich gerade hin, weil du hast gerade schon ganz selbstverständlich gesagt, du hast Produktfotos gemacht, aber nicht jeder kennt ja auch Alnatura, deswegen vielleicht holst du da auch nochmal uns alle ab. So ein bisschen, was haben denn deine Eltern eigentlich gegründet und zu welchem Zeitpunkt bist du quasi auch in diese Organisation so reingewachsen? Aber was macht ihr überhaupt?
Ja, genau. Starten wir mal ganz am Anfang. Das war 1984. Mhm. Typische Startup-Idee wäre, wenn man das so bezeichnen darf, das war den Begriff gab es so damals nicht, war die Idee, eine ökologische Matratze zu haben, die aber auch orthopädisch sinnvoll ist. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gab es ökologische Matratzen, aber die hatten keinerlei gute Funktion, was Orthopädieleistung anbelangt, Stützfunktionen etc., auch für gewisse Krankheitsbilder und für auch Allergiker etc. Und das war eigentlich so die Ursprungsidee meiner Eltern, einfach aus dem Eigenbedarf tatsächlich heraus, und haben dann gemerkt, dass immer mehr Freunde, Bekannte, wie das dann so oftmals ist, auch Bedarf haben und haben dann darin die Geschäftsidee gesehen. Und dann das angefangen und das war absolut Pionierarbeit damals schon, 84, also sehr, sehr früh, aber immer schon im Versandhandel, also damals Katalog, zu der Zeit Quelle Neckermann, man kann sich so ein bisschen zurückerinnern, war ja ein ganz großes Thema und parallel aber mit großem Filialnetzwerk noch, also unterfüttert. Das waren die zwei Vertriebskanäle, aber schon immer Versandhandel und das ging dann, sag mal, bis 2000. Man hatte dann auch irgendwann sich erweitert von dem Schlafumfeld bis zu Kinderschlafen, aber auch die Wohnmöbel, Wohneinrichtung. Und dann ging man 2000 tatsächlich schon online. Da habe ich nur mitgewirkt als Sohn, aber noch nicht als Angestellter, aber natürlich früh verfolgt und da auch mitgeholfen. Und dann hat man da sehr, sehr früh online gestartet, als Amazon noch Bücher verkauft hat oder nur Bücher verkauft hat und Google nicht wirklich in der Nutzung war. Also, und da hat man dann versucht, Öko-Matratzen online zu verkaufen. Genau, das war auch da wiederum sehr, sehr früh, absolute Pionierleistung und sehr innovativ zu der Zeit. Und dann ging die Reise über 17 Jahre als reiner Online-Pure-Player. Und dann bis 2017, genau, und dann ist man auch wieder ein bisschen back to the roots mit eigenen Standorten, wo man die Ware auch anfassen kann, weil ein gewisses Klientel an Kunden möchte einfach die Vorortberatung, die Ware haptisch erleben, was auch absolut nachvollziehbar und gut ist. Mhm. Und diese Verknüpfung, das ist eigentlich auch dann das Schöne, dass wir, die allermeisten Händler mussten dann ja irgendwie gezwungenermaßen online gehen. Mhm. Und wir waren eigentlich irgendwo schon online Pure Play über 17 Jahre und haben eher dann die Transformation in die andere Richtung gemacht, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt wieder das traditionelle Business wieder mit ein, also den stationären Handel, und den verknüpfen wir aber direkt perfekt digital, um dann auch alle, sagen wir, Vorteile der digitalen Welt mitzunutzen.
Das ist super spannend. Also da mit dem Beispiel zeigst du, glaube ich, gerade auch, wo dann eben der Zusammenhang zwischen Unternehmertum und eben auch Innovation ist, weil wenn du natürlich mit als erstes bist, nimmst du die ersten Trends natürlich mit, wie du es gerade schon beschrieben hast, und die breite Masse folgt dann eigentlich, die vielleicht nicht so innovativ unterwegs ist, sondern sich dann immer rechts und links an den anderen orientiert und sagt, wir machen halt genau dasselbe wie alle anderen. Aber ich höre bei euch raus, dass Innovation schon ein zentraler Wert auch darstellt oder klar im Fokus auch ist, um eben das überhaupt leisten zu können. Ist das so, oder?
Ja, 100%. Also bei uns ist ganz klar, wir leben natürlich vom Produkt, also von der Besonderheit des Produktes. Vor allem, dass wir da in einer sehr hohen Stringenz die Nachhaltigkeit verfolgen, das seit Jahr und Tag. Also das heißt, alle Produkte werden bei uns sehr streng auf Schadstoffe überprüft. Wir wissen genau, wo welcher Rohstoff, welches Tierhaar beispielsweise herkommt und haben da die Zertifizierung auch selber in der Überwachung. Das heißt, wir sind da sehr, sehr tief drin. Vermeintlich sehen wir erstmal aus wie vielleicht ein Händler, aber tatsächlich sind wir ganz, ganz früh in der Innovation schon dabei. Das heißt, wir entwickeln auch die Artikel alle selber, haben die Designs, haben die Gebrauchsmusteranmeldungen einige, aber auch Geschmacksmuster etc. Und das ist genau das Thema, dass wir schon vom Produkt leben, da viel innovieren müssen. Wir wollen ja immer up-to-date sein, am Zahn der Zeit, aber auch immer vor der Welle und nicht hinter der Welle. Und das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe auch dauerhaft, immer wieder in dem Umfeld, wo wir tätig sind, trotzdem führend zu bleiben. Also wir sind Marktführer im E-Commerce in Deutschland, Schweiz und Österreich, haben aber inzwischen auch noch weitere Länder online genommen. Aber das sind so unsere Fokusmärkte. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema, zu sagen, immer wieder zu gucken, welche Produkte kann man nochmal weiter perfektionieren oder auch neu entwickeln. Oder es gibt irgendwelche Produkttrends, aber halt nicht im ökologischen Umfeld. Und dann zu schauen, schaffe ich es da, einen kommerziellen Artikel in die Ökologie umzuwandeln und in unsere Welt reinzuholen, mit unseren Materialien zu arbeiten. Und da gibt es sehr, sehr viele spannende Ansätze. Und das ist auch so eines meiner Steckenpferde, wo ich extrem viel Spaß habe und auch meine Kreativität sehr ausleben darf und enorm viel Spaß dabei habe. Und das ist aber was, da waren meine Eltern schon sehr gut drin, vor allen Dingen mein Vater, das war so seine Heritage und sein Bereich in der Firma damals. Und den habe ich eins zu eins so dann übernommen.
Das ist natürlich, oder das wäre auch noch meine Frage, du hast gerade schon schön beschrieben, dass es eigentlich oft nur Händler gibt, die halt dann vielleicht was ganz Innovatives auf der Kanalebene machen, aber vielleicht kein eigenes Produkt haben und dann vor allem auch kein innovatives Produkt haben. Ihr habt ja beides. War das dann schon immer so oder wie habt ihr das damals optimiert? Soweit du dich erinnern kannst, habt ihr mit dem Produkt wirklich gestartet und dann seid ihr mehr und mehr diese innovativen Vertriebswege gegangen oder habt ihr erstmal andere Sachen verkauft und habt dann selber, sag ich mal, das Produkt entwickelt? Das kennt man ja auch recht häufig, zum Beispiel, weiß ich nicht, es war jetzt kein ökologisches Beispiel, aber Nike zum Beispiel, die haben ja auch erst, glaube ich, Vertrieb gemacht von anderen Schuhen, ich glaube aus Japan, und dann haben sie selber einen Schuh entwickelt. Aber wie ist da dieses Zusammenspiel am Anfang gewesen, seitdem du dich erinnern kannst?
Also von dem, wo ich mich erinnern kann, oder aber auch die Erzählungen, beziehungsweise was ich dann auch selber miterlebt habe, wir kommen schon vom Produkt. Also wir haben die Idee, die Produktidee und versuchen dann, diese selber auf den Markt zu bringen. Das funktioniert auch nicht immer in der Perfektion, weil beispielsweise in einer Randkategorie, wo man eine tolle Idee hat, kommen wir halt schlichtweg nicht auf die Stückzahlen, dass es manchmal reicht, eine Produktion auszulasten. Und unser Credo ist, der Produzent, also unsere Partnermanufakturen, die müssen auch Spaß haben und sehen das nicht irgendwie David gegen Goliath, weil teilweise sind wir halt einfach tatsächlich dann schon der Hauptkunde mit der Größe, die wir haben. Aber de facto wollen wir natürlich, dass sie auch einfach Spaß an der Geschäftsbeziehung haben und an den Produkten. Und da beißt sich manchmal so ein bisschen die Katze selber in den Schwanz, wo es dann hängen bleibt. Aber so in unseren Kernbereichen, das ist unser Kernsortiment rund um Schlafen, da sind wir, haben wir super Partner über Jahrzehnte schon, mit denen wir zusammenarbeiten, auch teilweise sehr vertikal integriert bei uns in der Firma. Und da schaffen wir das, tolle Produkte mit denen an den Start zu bringen. Teilweise natürlich ist es dann auch ein Zusammenspiel, die Entwicklung. Das funktioniert gut. Tatsächlich jetzt halt viel, viel besser, wenn man zurückzeichnet die Jahre, als ich auch gestartet bin oder auch als ich so die ersten Male mitgehen durfte. Ich habe mich, glaube ich, auch so mit 15, 16 das erste Mal krank schreiben lassen von meinem Vater, dass ich mit auf die Möbelmesse gehen durfte nach Köln. Und wenn ich da so sehe, da waren alle Gespräche immer wieder halt, das geht leider nicht exklusiv, das können wir nicht für euch machen, da reicht die Menge nicht, etc., weil wir halt noch zu klein waren. Und heute haben wir die Größe und den Charme, dass wir natürlich, wenn wir jetzt eine Bettidee haben, Bett entwickeln oder sehen, dass wir dann sagen, hey, das reicht für uns aus, wir machen da genug Stückzahl. Das ist natürlich eine schöne Situation, in der wir heute sind, aber sind wir erst reingewachsen jetzt.
Und sind es alles Eigenprodukte oder habt ihr auch Fremdprodukte?
Also vom Umsatzanteil sind es 95% bis 98% eigene Produkte. Wir füllen noch so ein bisschen auf in Randkategorien. Aber die sind dann aber oftmals, dass wir sagen, wir haben dann eine Art Teilexklusivität, nenne ich das jetzt mal. Heißt, wir kaufen einen sehr speziellen Tisch ein, wo wir sagen, der passt aber super gut vielleicht zur Kategorie und rundet die Kategorie ab. Und da wissen wir, den werden wir jetzt keine tausendfach verkaufen. Dann machen wir aber zum Beispiel eine eigene Oberflächenbehandlung drüber. Dass wir da auch wirklich drauf achten. Ja. Beispielsweise kein Chemielack, sondern eine schöne ökologische Behandlung. Und dann haben wir den zumindest in dieser Ausführung dann exklusiv. Wir nennen das so ein bisschen eine Teilexklusivität. Weil von der Formensprache wirst du den noch woanders wahrscheinlich irgendwann finden. Aber in der finalen Ausführung gibt es den dann tatsächlich nur so bei uns.
Da hört man raus, einen ganz klaren Anspruch an Qualität und auch natürlich an Ökologie. Und das zieht ja quasi dann auch wirklich durch die komplette Firma. Kommen wir auch nachher nochmal drauf an, wie weit man das zieht. Also gar nicht nur in der Produktbereich, sondern auch Kultur und natürlich auch in Bezug auf Mitarbeiter. Vielleicht noch, um das abzurunden zu Alnatura, kannst du auch nochmal was zu eurer Herkunft sagen? Wo sitzt ihr? Wie seid ihr mit dem Ort verbunden? Welche Rolle spielt das für euch?
Ja, gerne. Also gegründet wurde die Firma in Schwäbisch Gmünd. Das liegt auf der Schwäbischen Alb, im Ostalbkreis, um es ganz genau zu sagen. Wir sind so 45 Minuten östlich von Stuttgart entfernt. Dort, seit Gründungsphase hat sich die Firma örtlich nur um wenige Radiuskilometer verändert, je nach Wachstums und Größe. Inzwischen haben wir einen ganz tollen Neubau, einen Campus geschaffen mit zwei, drei schönen Gebäuden. Dort sind dann auch alle Mitarbeiter von uns wobei wir ja auch da überall verteilt sind und zumindest treffen wir uns ab und zu dann dort, die Person, die dann mal ins Büro sich verirren, aber tatsächlich ist es sehr schön, also ich finde, man muss einfach schöne Räumlichkeiten schaffen, dann kommen die Menschen automatisch gerne rein.
Das stimmt, ja.
Und genau, da sitzen wir mit etwas über 100 Personen sind wir, also reine Verwaltung, also keine Produktion, weil wir eben die Designs dann exklusiv vergeben an unsere Partnermanufakturen, das heißt, es sind dann ausschließlich Schreibtischtäterinnen, Schreibtischtäter, die sich um den Webshop, um die Vertriebskanäle, um die Sortimentsentwicklung, aber auch um die Kundenberatung, die ganze Infrastruktur, IT etc. im Hintergrund auch darum kümmern. Und von der Verteilung ist es eigentlich ganz schön, weil wir wirklich Personen dabei haben, die sind seit 25 Jahren bei uns, bilden auch selber aus, also sowohl in der Ausbildung als auch im dualen Studium. Um dann eben auch junge Fachkräfte mitzuentwickeln. Das heißt, haben wir ganz tolle Teammischungen von ganz erfahrenen Personen bis eben die jungen Wilden. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Kombination in der Kultur. Und vielleicht da noch den Bogen zurückgespannt, dass ich selber bin, mit offiziellem Arbeitsvertrag seit jetzt 16 Jahren in der Firma.
Okay.
Das heißt, auch schon eine Weile. Davor war es dann halt nebenher oder halt so, wie es im Familienunternehmen halt oftmals läuft. Wobei ich auch sagen muss, war absolut freiwillig, also ich wurde hier nicht reingedrängt in die Firma, hatte da schon immer einfach sehr viel Spaß, wie gesagt, am Unternehmertum, aber auch an den Produkten, an der Begeisterung auch für die Produkte und Produktentwicklung. Vor allen Dingen haben wir was Anfassbares, ne? einen tollen Artikel. Da kann man sich sehr gut mit verbinden und vor allen Dingen auch mit der Ökologie im Hintergrund, dass du einfach auch jeden Tag im Impact-Umfeld arbeitest und damit auch was Gutes tust, weil jeder, der bei uns die Matratze kauft, tut der Umwelt was Gutes. Ja. Das muss man einfach de facto so sagen. Und das macht einfach Spaß und motiviert enorm, motiviert aber auch unsere Leute oder auch, dass wir junge Talente bekommen, auch von außerhalb, die einfach da richtig Bock drauf haben.
Kommen wir aber nochmal zu dir, du hast nämlich auch vorher noch schön gesagt, du hast am Anfang, bist du eigentlich mit Fotografie gestartet und hattest quasi, warst da selbstständig und hast dann quasi deine Ergebnisse verkauft eben an deine Eltern oder quasi an das Unternehmen deiner Eltern. Du hast ja dann auch nochmal Handel studiert, was ich auch ganz spannend finde, dass du dann doch dich entschieden hast, beim Studium auf den Handelspart zu gehen und jetzt nicht zum Beispiel Produktdesign zu studieren oder so. Warum hast du den Schritt gemacht und inwieweit hat es auch zu dir bis heute gepasst? Also was ist das Besondere am Handel? Was unterschätzen vielleicht viele? Warum passt es auch zu dir als Person?
Ja, Handel ist für mich das Allertollste. Also ich liebe es. Wie gesagt, damals schon auch immer die Idee gehabt, ne, Produkte einzukaufen, wieder zu verkaufen, mit entsprechenden Margen, sie zu überlegen, über welche Wege, das hat mich schon immer fasziniert. Also Handel durch und durch. Ich glaube, ich bringe den innovativen, kreativen Teil einfach schon mit, vom Charaktertyp her. Und dann war es mir wichtig, diesen kaufmännischen Part einfach, klassische BWL, dann einfach auch noch von der Pike auf zu lernen. Denn meine Eltern hatten die Chance leider nicht. Die kommen aus eher einfacheren Umfeldern, haben beide auch weder eine Ausbildung noch ein Studium, also absolute Autodidakten.
Krass.
Was auch ganz krass ist und eigentlich so es heute ja gar nicht mehr gibt.
Und stimmt.
Natürlich dann diese Lebensleistung nochmal ganz anders anzuerkennen ist. Und die haben halt mir die Möglichkeit gegeben, dass ich einfach auch dann noch ein Studium machen konnte, wobei ich das war mir damals wichtig. Meine Eltern haben immer gemeint, mach es außerhalb, mach es woanders. Ich hatte gesagt, nee, ich möchte es gerne dual in der Firma machen. Meine Eltern hatten schon ein fortgeschrittenes Alter zum einen. Zum anderen war es mir wichtig, ich wollte möglichst lange mit meinen Eltern parallel arbeiten. Denn ich finde, das Beste ist, einfach zu lernen, abzugucken, zu beobachten. Man muss nicht immer gleich alles innovativ neu disruptieren und abändern, sondern erstmal beobachten und dann kleinere Duftmarken setzen und eigene Innovationen bringen, aber erstmal mit einem Fundament dahinter. Und das hat mir enorm geholfen. So haben wir dann tatsächlich auch netto 8 Jahre parallel gearbeitet, bevor ich dann die Firma gesamtheitlich übernommen habe und meine Eltern dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind.
Diesen Schritt zu gehen, ich meine, klar, das ist dann für einen selber, wenn man auch darauf vorbereitet wurde, wahrscheinlich dann fast ein No-Brainer und dann ist es quasi wie so ein Automatismus, aber das ist ja nicht immer so gegeben. Aber das habt ihr natürlich dann schon so in dieser Konstellation mit einem DHBW-Studium, du lernst die Organisation schon kennen, am Anfang waren es quasi deine Kunden und dann übernimmst du eben diese Führungsaufgaben, da bist du natürlich bestens gerüstet. Was würdest du trotzdem sagen, was ist jetzt vor allem dein Fingerabdruck, den du seitdem der Organisation gegeben hast, gerade auch in Bezug auf Innovation? Also was würdest du sagen, ist dann vielleicht auch der größte Unterschied zwischen, sag ich mal, deinen Eltern, wie sie Innovation verstanden haben und wie du es verstanden hast? Oder gibt es gar keinen Unterschied?
Ja, genau, ich wollte gerade mal überlegen. Das kommt auf die Bereiche drauf an. Es gibt teilweise keine so großen Unterschiede, da wir wirklich auch sehr, sehr ähnlich waren oder sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil dann hat man so eine gewisse Stringenz auch in der Organisation über die Jahre oder vor allem über die Jahrzehnte. Es gibt natürlich Bereiche, ich sage jetzt mal so rund um den HR-Bereich, wo ich natürlich extrem viel innoviert habe und alles auch ganz anders gemacht habe. Als ich da reingekommen bin in die Firma, war es noch ein reiner Arbeitgebermarkt, auch ein bisschen alte Schule, so liebevoll ausgedrückt.
Aber bring mal ein paar Beispiele. Also wo merkt man das heute? Also was ist dann wirklich anders in der Arbeit quasi?
Du bist halt heute viel, also es war schon damals einigermaßen flache Hierarchien, das schon.
Ja.
Aber es war schon ein sehr starkes Chef-Mitarbeiter-Verhältnis, eine gewisse Distanz, auch so ein Du-Sie-Verhältnis war dann eher gegeben. Und das ist halt schon was, ich sag mal, wirklich so die Leute zu emanzipieren, alle, also von eine Person, die bei uns eine Werkstudententätigkeit macht, bis zu Personen, die bei uns seit Jahrzehnten sind. Das ist mir enorm wichtig zu sagen, alle Leute sollen mitarbeiten, sollen eigene Ideen bringen, auch so ein bisschen die Unternehmer im Unternehmen, die Unternehmer im Unternehmen zu sein. Und das hat sich schon geändert. Damals war schon so sehr stark, so ja, die Hierarchiestruktur. Es gab da zwei Chefs oben, die auch sehr viel bestimmt haben.
Klar.
Und das ist eher für mich sowas, ich möchte gerne, dass es miteinander viel passiert. Natürlich, am Ende des Tages trage ich die Verantwortung und die finale Entscheidung. Das ist auch gut so und es passt auch. Und natürlich kommen viele Innovationen auch weiterhin von mir, weil ich es halt mit am längsten mache und die mit dem meisten Erfahrung habe. Aber mir ist es schon wichtig, die Leute einfach so abzuholen, dass sie einfach Spaß haben, jeden Tag seine eigene Entscheidung zu fällen. Und das geht von, wie gesagt, jung bis sehr erfahren. Egal, wie viele Stunden welche Person bei uns arbeiten. Wir haben, keine Ahnung, glaube über 40 Zeitmodelle. Also jeder hat fast ein individuelles Zeitmodell. Also ganz, ganz unterschiedlich, einfach den Menschen noch mehr in den Vordergrund zu holen und sehr viel mit Haltung und Wirkung zu arbeiten. Also ich glaube, das ist so, wo ich am meisten, also definitiv am meisten innoviert habe. Also als ich damit irgendwie, keine Ahnung, 20 mich vor irgendwelche alte Hasen gesetzt habe, habe ich gesagt, wir machen jetzt ein Jahresgespräch und wir gucken mal, du machst jetzt mal eine Selbstreflexion.
Hier deine Ziele.
Ja, genau, hier sind deine Ziele, wir machen mal eine Selbstreflexion, schätze dich mal ein. Das war natürlich schon, da bin ich mit ein paar großen Augen angeschaut worden. Das war so eine der ersten Themen, aber auch Incentivierungen, Benefits etc., was heute irgendwo State of the Art ist bei manchen Firmen. Das habe ich halt damals schon eingeführt, wo das halt noch wirklich noch gar niemand hatte. Und das geht bis heute sehr, 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 sehr weit und wird auch von HR-Abteilung wunderbar weitergeführt. Da geht es von Yoga während der Arbeitszeit bis zu gemeinsames Kochen, gemeinsame Events, Schulungen in aller Form, auch eigene Coaching, One-on-One-Sessions, Walk-and-Talk-Formate, wo wir mit den Menschen sehr, sehr persönlich sprechen und aber auch sie sehr in die Zahlen blicken lassen. Also wir sind super, super transparent. Das ist einer unserer Credos in der Firma, was ich auch etabliert habe, wirklich so das Thema Transparenz und Ehrlichkeit über alle Wege, soweit es natürlich das zulässt und auch sinnvoll ist. Und das sind definitiv so die Hauptthemen, also so alles rund aus dieser HR-Richtung.
Ja.
Im Sortiment, da natürlich gibt es einige Beispiele, die ich auch quasi mitentwickelt habe, die aber auch vieles einfach weiterentwickelt oder in der gleichen Idee weitergeführt. Und dann sind es halt die Kanäle, die Strukturierung der Gesamtfirma, also sei es von, wie wir aufgestellt sind in der Digitalisierung, also wir sind schon immer wir sehen uns eigentlich immer eher so als digitaler Handel, wir sind ein digitaler, aber ein Digitalunternehmen, was eigentlich Handel betreibt, so Mittel zum Zweck, aber eigentlich sehen wir uns schon als Digitalunternehmen, also auch alle Personen bei uns müssen ein hohes Maß an Digitalaffinität haben und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, so dieses digitale First durch und durch zu denken. Eben auch die Expansion nach Frankreich, Belgien, Niederlande. Ich habe auch damals schon die Schweiz und Österreich mit Betrieben angestoßen. Da war ich dann schon mit dabei. Das waren so eine meiner ersten Themen. Und jetzt auch Marktplatzmanagement auszuweiten, das gab es bis dato auch noch nicht. Dann jetzt eben auch eigene Showrooms zu haben, wo die Kunden hingehen können und die Waren erleben. Aber auch eigene Stores mit eigenen POS-Systemen. Da haben wir jetzt zwei Stück, einen in Stuttgart in der Innenstadt, schöne Fußgängerzone und einen dann als Flagship-Store bei uns am Hauptsitz am Campus. Mhm. Also das sind alles Themen, die ich dann auf also innoviert cool. habe, auf die Wege gebracht habe, aber auch Kanäle. Ich meine, man muss ja überlegen, die Reise, wenn man 2000 anfängt online.
Ich wollte gerade sagen, ja, also da nimmt man ja einiges mit dann an
alles, Themen. Also ja, das ist Wahnsinn. Also du kannst, also glaube ich auch, was ich immer vorlebe, immer alles zu hinterfragen, dauerhaft, immer wieder mhm. neu zu denken, immer nie zu arg zurückzublicken, sondern immer nach vorne zu blicken, was kann man jetzt wieder besser machen. Also mhm. ich sage auch zu den Leuten, bitte jeder daran anfängt, auch neu da ist, aber auch im Bestand, gar nicht drüber nachdenken, sondern Felix hat mal gesagt, das machen wir nicht, weil das ist mir doch egal, was ich vor 5 Jahren gesagt habe. Also wir sind im digitalen Umfeld tätig, das, ja. was interessiert mich da, das mein Gerede von vor 5 Jahren, das ist ja völlig überholt. Ja. Deswegen da dauerhaft so in diesem Change zu sein, das ist glaube ich auch was hart ist, also anstrengend auch für viele Menschen, das können auch nicht alle. Unsere Leute machen das sehr, sehr löblich mit. Mhm. Aber wir sind in einem Dauer-Change. Ne? Da kommt hier wieder ein neues Shop-System, neue Idee, da ein neuer Kanal, da eine neue Anbindung, neue Middleware etc. pp. Mhm. Also da musst du schon auch der Typ dazu sein. Mhm. Das ist halt nicht ja, jeden Tag das Gleiche. Aber auf der anderen Seite, das macht es natürlich auch super, super spannend und ja, hält einen auf jeden Fall jung.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, was man heraushört, ist ein dauerhaftes Anpassen auch. Und du hast ja auch schön gesagt, zu welcher Zeit eben deine Eltern das aufgebaut haben. Und es ist auch immer so ein bisschen die Frage wahrscheinlich der Anforderungen. Natürlich am Anfang steht wahrscheinlich der Fokus, die Organisation überhaupt erstmal etablieren. Und in deiner Rolle ist wahrscheinlich viel Wachstum natürlich wahrscheinlich auch. Und Existenzsicherung in dem Sinne und Optimierung natürlich auch und Qualität. Wenn du da die aktuelle Entwicklung dir anschaust, was sind da so die Themen, bei denen du wirklich merkst, da verändert sich schon viel. Ich meine, du bist gewohnt, du hast viel gesehen, auch manchmal vielleicht Hypes, die kamen. Ich erinnere mich gerade so an Startups 2015, 16 aus Berlin, die Matratzen verkaufen wollten. Mhm. Da wirst du wahrscheinlich müde drüber lachen, weil du denkst so, okay, haben wir doch schon irgendwie Jahrzehnte davor so ein bisschen schon gemacht. Also wie schaffst du es selber, eine Entwicklung zu antizipieren, bei denen du weißt, das hat jetzt für euch Substanz und eine Relevanz und etwas, das geht wieder vorbei. Also was passiert da so in deinem Kopf?
Ja, sehr viel tatsächlich. Es ist eine sehr harte oder schwierige Zeit, weil du merkst natürlich jetzt, also wenn man es jetzt mal erstmal geopolitisch anschaut, die Unruhen, die helfen natürlich jetzt nicht, dass die Bevölkerung tiefenentspannt ist und jetzt gerade Lust hat, auch Geld auszugeben und sich daheim schön zu machen.
Ja.
Das ist leider so. Ebenso sind die Menschen aber auch sehr stark verunsichert aufgrund von diversen politischen Entscheidungen, aber auch, das Haushaltsnettoeinkommen ist stark gefährdet bei vielen Menschen durch die Probleme, die einfach viele Firmen haben heutzutage. Wir sind jetzt im dritten Rezensionsjahr, das muss man einfach auch mal so festhalten.
Ja.
Und wir sind zwar in der Zielgruppe etwas höherpreisiger, aber wir verstehen uns schon so, das ist auch meine ganz klare Zukunftsidee. Und da sind wir in vielen Kategorien schon. Nachhaltigkeit oder Ökologiepolitik darf nicht teurer sein, sondern es muss gleich teurer oder sogar hoffentlich sogar noch günstiger sein.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch was ich schon seit vielen Jahren vorantreibe. Und das ist aber trotzdem Thema. Das ist ein Luxusgegenstand für viele Menschen zu sagen, ich kaufe mir jetzt einen neuen schönen Teppich oder ein neues schönes Sofa. Das brauche ich nicht zwingend, das kann ich auch noch aufschieben. Und diese Kaufzurückhaltung, die ist gerade krass und das merkt man schon, das belastet. Irgendwann auch so eine Organisation, wenngleich, wie gesagt, unsere Kunden toi 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 nicht ganz so stark davon betroffen sind. Mhm. Aber was mich eher so ein bisschen bedenklich stimmt, ist so das Thema Nachhaltigkeit, was ja jetzt auch sehr stark gehypt wurde.
Ja.
Erstmal gut, wenn es so in der Gesellschaftsmitte ankommt, finde ich erstmal richtig. Jetzt spielt es aber gerade momentan gar keine wirkliche Rolle mehr.
Mhm.
Und das ist, finde ich, schon auch ein bisschen kritisch.
Mhm.
Ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, es gibt sehr viele Nebenkriegsschauplätze und Störfeuer.
Ja.
Aber das ist so ein Thema, das wieder so ein bisschen in den Fokus zu bringen, das wäre mir total wichtig, aber kann ich mich nicht darauf verlassen. Und deswegen überlegen wir natürlich dann schon, wie schaffen wir es dann trotzdem weiterhin da, unsere Daseinsberechtigung zu haben, zum einen. Wenn man halt auch schaut, so in dem ganzen Handelsumfeld, wie viele Insolvenzen es jetzt die letzten 1,5 Jahre gab, auch bei uns im direkten Wettbewerbsumfeld, was ich einfach nicht schön finde, aus vielerlei Gründen. Natürlich könnte man sich freuen, dass man hoffentlich irgendwie Marktanteile übernimmt.
Klar.
Aber Wettbewerb ist auch was zum Handel dazugehört und auch den Handel stärkt.
Mhm.
Von daher sehr, sehr schade. Also das ist so ein Thema, da jetzt noch durchzuhalten, hoffentlich, dass es da dann eine positivere Trendwende gibt. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass ja, das Konsumverhalten sich auch verändert. Und das ist auch so ein Thema, warum wir jetzt noch mal ein bisschen mehr auf das Thema Marktplatz-Business gehen. Das haben wir bis dato vermieden. Wir wollten immer so unsere Own-Channels nur haben. Also wir haben, deswegen sind wir auch als Marke noch nicht so bekannt, haben wir auch gar keinen Wert drauf gelegt. Wir haben einfach die ersten 15 bis fast 25 Jahre im E-Commerce-Geschäft nur auf Last Click optimiert und Performance-Marketing ohne Ende, alles sehr messbar. Das war uns wichtig, haben 0,0 in Branding investiert. Bis zu einer gewissen Größe geht es auch. Jetzt haben wir einfach eine Größe erreicht, wo wir merken, jetzt wollen wir, und wir haben so tolle Artikel und auch wirklich zu tollen Preisen, das wollen wir zur breiteren Masse und Bevölkerung bekannt machen. Und da müssen wir jetzt dann überlegen, okay, was gibt es denn da für weitere Plattformen, Kanäle, Ideen. Natürlich wollen wir auch jetzt etwas stärker in das Thema Branding investieren, aber mit Maßen. Wir müssen natürlich auch da die Euros in solchen Zeiten zusammenhalten. Ja. Aber genau sowas wie jetzt ein Marktplatzgeschäft. Die allermeisten Menschen im E-Commerce kaufen halt leider, ist so, über Marktplätze. Ja. Und da haben wir uns immer davor gesträubt. Und auch da wieder sind wir wieder bei dem Thema Change. Auch da wieder mit dem Trend mitgehen. Irgendwann kannst du es halt nicht mehr ignorieren. Wir haben ja den großen Charme, dass wir 100% heute online verkaufen über unseren Own-Kanal.
Richtig, ja.
Das haben ja, das hat so gut wie kein einziger Händler. Und jetzt auch da wieder vielleicht wie damals diese Geschichte mit, jetzt gehen wir ein bisschen offline, ist eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir jetzt natürlich einen gewissen Luxus haben. Wir haben unseren Own-Bereich, können jetzt noch on top in die Marktplätze mit reingehen und das weiter ausweiten. Und das wollen wir in mehreren Ländern tun, um uns einfach auch weitere Standbeine zu verschaffen. Das ist einfach so ein Thema, weil das ist schon eine Veränderung. Das wird immer schwerer, den eigenen Online-Shop perfekt auffindbar zu machen und den profitabel zu halten. Das ist gar nicht ganz so einfach mehr heutzutage. Da scheitern ja auch die allermeisten dran.
Ja, vor allem auch, wenn man jetzt natürlich auch noch KI mit einbezieht. Wenn man hier sieht, was Google Shopping oder Google mit Shopping-Protokoll ja auch gelauncht hat, dass man auch merkt, dieser Gedanke, man geht noch klassisch auf die Website, ist ja in Zeiten davon, Assistenten wird es ja auch immer spannender. Also wie kauft man in Zukunft ein? Wie sieht da die Journey aus? Also das ist sicher natürlich ein Riesenthema, was eigentlich jeden, der Informationen verkauft und Produkte verkauft, natürlich in irgendeiner Form betrifft. Was ich aber auch noch spannend fand, Marktplätze nach außen. Aber ihr habt auch gesehen auf eurer Website, ihr habt ja auch sowas wie Partnerprogramme nach innen. In gewisser Weise. Also, dass ihr quasi schon nach Kooperation auch schaut, was passt zu eurer Marke, was passt zu eurer DNA, was passt zu eurer Kultur. Bis hin natürlich, dass ihr irgendwie Partner im Bereich Gesundheit sucht oder mit Hebammen zum Beispiel überlegt, zusammenzuarbeiten. Genau. Weil das natürlich, also sowieso sehr gut passt, aber vielleicht kannst du da auch so ein bisschen was dazu sagen, welche Rolle spielt diese, ich nenne es mal offene Organisation, um dann auch über Partnerschaften neue innovative Impulse in den Markt zu geben?
Total wichtige Rolle und bauen wir immer weiter aus. Tatsächlich kam das gar nicht jetzt so als die tolle Idee von mir oder vom Team, sondern das kam von externen, weil wir immer mehr Anfragen hatten von Hebammen, von Physiotherapeuten etc., die gesagt haben, hey, ich finde eure Produkte so geil, ich empfehle die schon jeden Tag. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, dass ich da noch weiter partizipieren kann oder so in die Richtung? Dann haben wir erst das Geschäftsmodell so richtig gesehen da. Tatsächlich. Und wir hatten immer sehr viele Anfragen so aus der Hotellerie und die haben wir abgelehnt, weil wir einfach da kein Netzwerk dafür hatten, einfach keine Logistik etc. Und dann haben wir gesagt, das könnten wir eigentlich auch gut kombinieren, weil für so ein Hotel kann ja auch so eine Art Partnerprogramm spannend sein. Zu sagen, klar, ihr kauft Matratzen, ihr kriegt dann nochmal einen Rabatt, wenn ihr unser Partner werdet, dann könnt ihr uns weiterempfehlen. Man kann sich natürlich wunderbar vernetzen. Ja. Und da haben wir dann auch so Fälle, wo du bei Booking.com beispielsweise als eine der Plattformen kann man ja, sieht man oftmals, Betten sind extrem gut bewertet zum Beispiel. Ja, genau, da haben wir dann solche Fälle, da haben wir ein Hotel ausgestattet und die hatten dann nach ein paar Monaten dann halt genau dieses Badge bekommen. Ja. Das ist natürlich super für uns als Werbung, auch als Bestätigung und dann in diese Bereiche weiter reinzugehen. Also das ist echt ein Thema, was wir weiter ausbauen. Natürlich auch mit Influencern und Co., das zählt alles auch mit dazu und ist auch wichtig, sehr wichtig und da machen wir auch noch nicht ganz so viel und das räumen wir auch gerade immer stärker aus, auch gerade Thema Branding, was ich gerade eingangs hatte, mit Marke noch größer und bekannter machen, zählt das auch mit dazu. Aber auch im sportlichen Umfeld so Kooperationen einzugehen. Also wir haben jetzt mit einer sehr bekannten Handballerin eine Kooperation eingegangen, aber auch mit anderen. Wir reden mit Triathlon etc., weil da geht es ja ganz viel um, gerade beim Profisport, so die letzte Ritze noch optimieren und das letzte rauszuholen. Und wir sind natürlich eigentlich der perfekte Ansprechpartner, wenn es dann um Regeneration geht. Und wenn man sich auch diese Longevity-Trends anschaut, die bestehen aus drei Säulen. Das ist die Ernährung, das ist der Sport und der Schlaf. Und wir covern halt schon mal einen Bereich. Und das ist natürlich schon interessant. Deswegen ist das schon auch eine Idee, da noch etwas stärker reinzugehen, ein bisschen kommerzieller zu werden. Natürlich nicht in der Sortimentstringenz. Da sind wir immer 100% ökologisch konsequent. Aber einfach so von den Zielgruppen, die man anspricht, einfach, dass man uns da noch ein bisschen mehr wahrnimmt. Mhm. Also deswegen auf jeden Fall extrem spannende Tendenzen, die da gerade stattfinden. Und auch einiges, was wir da jetzt angestoßen haben über die letzten Monate. Und das nimmt gerade immer mehr Fahrt auf.
Super spannend, dass du gerade auch noch mal dem Schlaf ansprichst, weil gerade wenn man Richtung Gesundheit denkt, ich glaube, ich kenne mich da jetzt in der Studienlage nicht aus, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sehr lang oder ist es immer noch so zum Teil, dass man nicht richtig versteht, glaube ich, welche Wirkung Schlaf tatsächlich hat, aber da bist du wahrscheinlich eher der Experte und ich habe kürzlich erst gelesen, dass man, glaube ich, auch anhand von Schlafverhalten immer besser auch mit KI-Unterstützung auch Krankheiten prognostizieren kann. Was weiß man denn heute über Schlaf tatsächlich, was wirklich eine Auswirkung auch in Produkten hat? Ne? Also ich frage ganz bewusst deswegen, weil klar, viele Menschen gibt es wahrscheinlich, die denken, ja, ich kaufe halt irgendeine Matratze und ich schaue auf den Preis. Aber die denken natürlich nicht im mein Schlaf optimieren. Ja. Und eigentlich sollte man wahrscheinlich an seine Gesundheit erstmal denken, dann den Schlaf optimieren, überlegen, was brauche ich, um guten Schlaf zu haben? Und da bietet ihr auch genau die Lösung quasi an, um guten Schlaf zu ermöglichen. Also was sind da so Erkenntnisse aus den Jahren, die sich wirklich auch in der Produktentwicklung wiederfinden, die den Schlaf besser machen? Ja. Auf Basis der Matratze zum Beispiel.
Mega, mega interessante, spannende Frage. Da könnten wir nochmal einen ganzen
Podcast
oder mehrere Podcast-Folgen.
Also ich frage auch ein bisschen eigennützig natürlich, aber
ja. Alles gut. Ich probiere das mal oberflächlich, aber trotzdem mit einer gewissen Tiefe zu beantworten und nicht so weit auszuholen. Also Punkt 1, die richtige Matratze, das richtige Kissen, Lattenrost etc. kann ein Problem lösen, kann aber nicht heilen unbedingt, wenn du jetzt eine chronische Problematik hast. Aber kommt auf die Krankheitsbilder und auf die Persona drauf an. Es kommen Menschen, die einfach schlichtweg auf einer schlechten Matratze oder auf einer durchgelegenen, auf einer alten Matratze schlafen mit einem oder einem nicht so guten Kissen. Und wenn daher dann der Schmerz rührt, dann können wir das Problem lösen. Und das sind auch, so sehen wir uns auch als Problemlöser. Ja. Das ist de facto auch einer unserer Stärken, schon immer gewesen. Also die Härtefälle, die sind bei uns gut aufgehoben. Und da gibt es verschiedenste Krankheitsbilder. Das vielleicht als nur vorne weggeschickt, das ist immer ganz wichtig. Weil wenn du halt eine chronische Thematik hast und die allermeisten Schlafprobleme kommen, also sind psychosomatisch, da können wir leider nicht unterstützen. Da können wir nur, klar, in der Beratung vielleicht Hinweise geben, aber mehr auch nicht. Also das ist so. Das Wenigste kommt halt tatsächlich von der ganz falschen Matratze. Also gibt es auch viele Fälle, aber der größte Teil ist eher psychosomatisch getrieben. Wenn man schaut, der Schlaf ist halt deswegen so wichtig, weil in der Zeit natürlich dein Gehirn sich regeneriert, deine gesamte Wirbelsäule vor allen Dingen richtig gebettet werden muss. Deswegen sagt man das ja auch so. Man kennt das ja so, ich bin morgens größer als abends. Genau, deswegen, ich sollte einfach gut liegen, dass ich auch gesund aufstehen kann und gut in den Tag starten kann und dann natürlich auch den besten Output am Tag generieren kann, sprich eben, was wir hatten, gerade Profisportler, aber auch jeder Mensch einfach in seinem Leben, in seinem Umfeld, in seiner Arbeit. Das ist ja, du willst ja nicht mit Schmerzen aufstehen und die über den Tag hinweg mit dir rumschleppen.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Thema, ganz, ganz wichtig, dass du da die richtige Unterstützung dann bei der Matratze hast. Und da hilft dann schon natürlich die Produktentwicklung, wo wir schon stark darauf eingehen, was gibt es denn für Körpertypen, wie verändern sich aber auch Schlafumfelder. Also wenn man mal schaut, die Produkte, die meine Eltern entwickelt haben, die waren jetzt als ganz konkretes Beispiel Bettdecken. Die musste ich irgendwann anpassen von der Grammatur, also von der Füllmenge, weil die Innovation war damals halt noch mit nicht energetisch perfekten Häusern.
Ja.
Man kennt es vielleicht noch so von Oma und Opa daheim,
stimmt,
wo immer so das Schlafzimmer auch sehr kalt war und man dann die Daunendecke da bis zur Nase hochgezogen hat. Und das gibt's ja so nicht mehr.
Ja.
Und da musste man natürlich da auch die Produkte anpassen. Und tatsächlich bis heute, wenn ich noch ältere Firmen anschaue, also aus unserer Generation von der Gründung, die haben teilweise immer noch die gleichen Grammaturen, wo ich mir denke, Leute, ihr habt den Zug halt auch verpasst.
Ja,
weil die halt nicht innoviert haben dann in der Zeit. Startups oder jüngere Firmen, die gucken natürlich gleich, was ist State of the Art oder was ist sinnvoll. Aber auch das immer wieder zu hinterfragen. Also in so einem klassischen Artikel wie irgendwie eine Kamelhaardecke, die wir jetzt irgendwie seit 30 Jahren im Sortiment haben, auch da zu gucken, okay, ist die noch so zeitgemäß von der Beschaffung, von der Art her. Also auch das ist wichtig, also wie das Schlafumfeld ist. Und dann natürlich ganz viel so Thema Schlafvorbereitung. Also wie gehe ich schon ins Bett? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja.
Da gibt es ja von bis Themen, das ist auch wieder
Licht und Temperatur.
Licht, Temperatur,
und klar, Lautstärke und
so. Koffein, Handy etc. Also das ist auch alles wichtig, aber wo wir uns halt darauf fokussieren, sobald du im Bett liegst, das ist dann, kommt unsere Disziplin, da wollen wir natürlich und dich perfekt unterstützen. Mhm. Und da muss ich halt sagen, ist das Thema mit den Startups, die da eine Zeit lang gewildert haben, jetzt wird es dann doch ein bisschen ruhiger um das Thema. Die One-Fits-All-Lösung kann ja gar nicht sein, weil jeder Mensch ist individuell. Wenn man das schon mal logisch durchdenkt, ist es ja klar, dass es nicht funktionieren kann.
Ja, ja.
Und deswegen haben die ja heute auch alle irgendwie doch die zweite und die dritte Matratze. Ja. Komischerweise, obwohl es damals hieß, es eine reicht.
Ja.
Klar, ein Mann und eine Frau sind körperlich teilweise ganz unterschiedlich und die Männer und die Frauen untereinander ganz unterschiedlich.
Mhm.
Der Mann hat oft das, sagen wir, prozentual eher breitere Schultern zum Becken, die Frau eher vielleicht eine ausgeprägte Hüfte.
Mhm.
Und darauf muss man natürlich eingehen bei der Matratze, bei der Funktionalität, aber auch beim Kissen, Schulterbreite, Schlafposition. Die eine Person schläft halt viel auf Seite Bauch, die nächste ist dann eher ein Rückenschläfer. Da kann ein Kissen oder eine Matratze einfach nicht für alle funktionieren. Das geht nicht. Und das ist unsere Stärke, darauf einzugehen und das aber auch dauerhaft weiterzuentwickeln, wenn sich da sowas verändert. Da gibt es ja vielleicht da noch zu guter Letzt zwei jüngere Produktinnovationen, die auch von mir kamen, wo wir auch Gebrauchsmuster haben, ist einmal eine Körperzonendecke. Genau deswegen zu gucken, okay, kriege ich das perfekte Schlafklima hin für den Menschen. Die hat eine spezielle Zonierung, vor allen Dingen eine warme Fußzone. Viele Menschen, vorwiegend Frauen, aber tatsächlich viele Menschen haben einfach kalte Füße, darauf einzugehen. Also das sind so Sachen, wo wir auch ganz eigene Produkte und innoviert haben in einer alten Kategorie, die es seit über 100 Jahren gibt. Und da haben wir dann auch Gebrauchsmuster angemeldet. Oder jetzt jüngst haben wir Gewichtsdecken entwickelt, die ökologisch konsequent sind. Das kennt man so ein bisschen, Therapiedecken ging mal so ein bisschen trendmäßig auf Social Media rum. Da zu gucken, okay, genau das zu sehen, zu denken, ah cool, eine ganz gute Sache, kann für gewisse Krankheitsbilder oder Menschen sehr sinnvoll sein, wie wenn ich sehr unruhig bin, wenn ich eine innere Unruhe habe, wenn ich vielleicht eine ADS-Lastigkeit habe oder wenn ich, auch für Rheuma-Patienten kann das spannend sein, einfach diese etwas schwere Decke auf mir zu haben. Gibt es noch viele weitere passende Zielgruppen dafür. Und dann zu sagen, okay, wie kriegen wir den Artikel jetzt ökologisch konsequent hin? Und haben da auch ein Gebrauchsmuster jetzt angemeldet, funktioniert auch sehr, sehr gut. Also das nur so als ein paar Beispiele, wie gesagt, da kann man es auch sehr, sehr breit ausholen.
Du hast gerade, also super, super spannend, du hast gerade auch nochmal vorher gesagt, dass ihr in Anführungszeichen ein bisschen gegen den Trend arbeitet. Das heißt, jetzt macht ihr zum Beispiel Flagship Stores auf oder ihr versucht wieder quasi mehr in Anführungszeichen in den Kontakt mit den Menschen dann zu kommen. Du gehörst ja schon der Generation an, die sehr digital denkt. Und was man natürlich jetzt die letzten Jahre so gesehen hat, ist, dass die Digitalisierung auch nicht bei allen Firmen, aber bei manchen gemerkt hat, okay, die Produktunternehmen versuchen jetzt ein bisschen Richtung Serviceunternehmen zu gehen, indem sie entweder ihre Geschäftsmodelle anpassen oder zumindest digitale Services anbieten, um mehr über den Kunden zu lernen. Kannst du gerade da auch mal dieses Beispiel weiterdenken bei Schlaf und mit euren Stores? Also gibt es bei euch die Möglichkeit, weiß ich nicht, meinen Schlaf zu tracken oder zu lernen, was dann zu mir wirklich passt, was ich eben für ein Typ bin? Mhm. Also wo kann ich das machen? Wie kann ich das mit euch gemeinsam quasi tun?
Ja. Ich finde es extrem spannend. Wir verfolgen das auch ganz viel. Wir sind auch in vielen Geschäftsbereichen 100% digital, also sowieso in allen, aber auch das Thema KI ist jetzt für uns kein Trendthema, sondern haben wir schon sehr viele Jahre im Einsatz und in manchen Bereichen auch vollumfänglich. In der Kundenberatung selber bin ich immer tatsächlich noch ein Fan, mit Erfahrung zu arbeiten. Und das ist, was wir halt haben. Wir haben ganz arg tolle, langjährige Mitarbeitende bei uns, die gucken dich an, da brauche ich kein Device, um zu wissen, welche Matratze für dich geeignet ist. Oder auch, es gibt ja viele Matratzenfachgeschäfte, die messen deine Wirbelsäule erstmal aus. Ja, das ist ganz schön, das beeindruckt dann auch den Kunden vor Ort. Das ist aber nichts, was ich nicht auch mit einem Bindfaden auch feststellen kann, indem ich den oben an deinem Nacken hinhalte und unten an deinem Po, dann weiß ich auch ungefähr, wie deine Wirbelsäule verläuft, optisch. Oder ich mal es dir im Zweifel mit dem Kugelschreiber hinten auf den Rücken drauf. Also, ein bisschen überspitzt gesagt. Ich finde es gut, alles schön. Es ist aber sehr viel Show auch dabei, jetzt in dem Bereich. Jetzt wirklich, wenn es um das Thema Körpervermessung und so weiter eingeht. Wir gucken natürlich, okay, wie stark ist eine Einsinktiefe von einer Schulterzone, von einem Becken etc. Und welche Matratze ist dann für welchen Körpertyp geeignet? Also das ist natürlich was, das kannst du auch technisch gut prüfen, das kannst du aber auch am Menschen gut testen mit Probanden oder mit, aber in der Beratung selber bin ich schon Fan, wenn es jetzt um die Matratzenberatung, die Kissenberatung geht, dass wir da schon verhältnismäßig klassisch unterwegs sind, wenn du jetzt bei uns im Store bist. Ne?
Also das heißt, im Store macht ihr sowas. Das ist normal.
Genau, okay. Ganz normal.
Tolle Fachberatung.
Okay. Richtig, ja. Aber wir haben uns noch nie als Online-Shop bezeichnet, sondern immer als Online-Fachgeschäft, weil wir schon immer das Thema, eines unserer Top-USPs war immer das Thema Kundenberatung. Mhm. Auch wo alle irgendwo ihr outgesourcedes Callcenter hatten oder ja im Zweifel gar niemand, der irgendwie im Kundenservice gearbeitet hat. Bei uns, ich glaube, den meisten Personaleinsatz haben wir tatsächlich in der Kundenberatung und in der Reklamationssachbearbeitung, in der Auftragssachbearbeitung, also dort, wo am Menschen gearbeitet wird. Mhm. Weil wir genau sagen, klar haben wir da auch viel voll digitalisiert und arbeiten viel mit KI, aber so, wenn es richtig dann um Themen geht, eine gute Beratung oder ich habe ein Problem, auch in der Bestellung ein Problem, dann möchte ich einfach einen Menschen haben, mit dem ich und einen erfahrenen Menschen und jemanden, der mir sofort helfen kann.
Ja.
Und da haben wir tolle Leute, die haben auch alle eine Ausbildung zum Bettenfachberater, also auch Zertifizierungslehrgänge, die wir da machen, das auch total wichtig ist. Also wenn du digital dann bei uns bestellst, da arbeiten wir natürlich mit KI-Bots, mit interaktiven Fragebögen, die genau auf sowas auch eingehen. Was für ein Körpertyp bist du? Ne? Wie sind deine Proportionen? Und dann können wir natürlich da technologisch dir aus dem Blickwinkel den richtigen Artikel empfehlen. Mhm. Aber da gibt es schon so einen kleinen Unterschied zwischen komm bei uns fort vorbei und kauf digital. Hat beides seinen tollen Charme und ich finde auch schön, dass man beides beibehält, weil auch da die Kunden sind auch wieder sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Und wir haben unsere Jüngsten sind die Neugeborenen, wenn wir halt denen die ersten Artikel dann den Eltern verkaufen, weil wir tolle Kinderartikel haben, auch sehr für allergikerfreundlich etc. Und dann halt bis zum Lebensende. Ne? Da kommen bei uns auch Menschen rein, die in einem sehr, sehr gehobenen Alter sind, die sagen, ich möchte aber jetzt hinten raus nicht noch schlecht liegen und kaufen dann bei uns halt noch eine schöne Matratze. Mhm. Und genau die wollen vielleicht dann nicht mit einem Chatbot arbeiten.
Ja.
Oder können sie im Zweifel vielleicht auch gar nicht.
Ja.
Und für die anderen ist es genau das Tool, wo sie sagen, hey, cool, dass ihr da so innovativ seid. Wobei ich da eine Lanze brechen will, das ist alterstechnisch nicht so. Also ich gehe zum Beispiel selber sehr gerne in den Laden. Mein Vater der kauft eigentlich gefühlt nur online. Also da gibt es...
Kann man nicht so
klar. Kann man nicht so pauschal sagen. Und tatsächlich merken wir da schon einen Trend, dass gerade die jüngeren Kunden von uns, das sind dann meistens die... Double Income No Kids, die Dinge, die sich einfach performance-orientiert umstellen, sagen, ich möchte besser schlafen, um auch meine Leistung zu bringen im Sport oder in der Firma oder eben die jungen Familien. Da merken wir schon einen Trend, dass die sehr, sehr gerne auch sich dann beraten lassen, also auch vor Ort und da so ein bisschen dann auch den Samstag vielleicht nutzen und dann bummeln zu gehen.
Cool. Felix, bevor wir zum Ende kommen, auch noch die Frage so ein bisschen in die Zukunft und wir sind ja gestartet mit du als Innovator und du musst ja quasi aktuell, und das ist immer so das, was man aus Wissenschaft so als Ambidextrie bezeichnet, du versuchst ja einerseits weiter zu innovieren, andererseits musst du ja gucken, dass wirklich die Operations gut läuft. Was würdest du sagen, wie hast du heute deinen Tag aufgeteilt oder deine Woche aufgeteilt, dass du das schaffst? Also wie viel Prozent beschäftigst du dich mit Explorieren, neue Dinge ausprobieren, Trends anschauen, anfangen, sowas mal auszuprobieren, zu vertesten? Und wie viel ist wirklich halt einfach die Performance weiter steigern, gucken, dass das System funktioniert, weiter optimieren, hier, sag ich mal, den ein oder andere Geschichte dann vielleicht auch mal fixen? Also wie schaffst du dich selber da so zu organisieren und wie viel macht es in deiner durchschnittlichen Woche so aus? Wie viel beschäftigst du dich mit was?
Ja, gute Frage. Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich ein ganz tolles Team. Das heißt, so die Operations machen die Leute schon sehr, sehr gut, auch sehr gut eingespielt. Also von der Führungskraft bis zu den Angestellten betrifft es alle. Also da haben wir ein tolles Team, was sehr gut läuft. Das heißt, ich selber habe da gar nicht so den großen Aufwand mehr. Also das war früher natürlich deutlich intensiver.
Ja.
Ich habe zusätzlich noch einen kaufmännischen Geschäftsführer, der das operative Geschäft in Exzellenz auch durchorchestriert.
Ja.
Und natürlich machen wir da auch viel zusammen und sind da oft im Sparring. Aber der hält mir da natürlich auch sehr stark den Rücken frei, dass ich genau mir die Zeit nehmen kann, mir Trends anzuschauen, mir Sortimentsideen anzuschauen. Das genau in Stundenbasis zu rechnen, ist gar nicht so einfach, weil es irgendwie dauerhaft ist. Ne? Ein Unternehmer, dann arbeitest du viele Stunden. Ja, ich keine Ahnung, also gefühlt immer, gefühlt nie. Ne? Also das kannst du ja gar nicht so sagen. Also wenn ich irgendwie eine Runde Sport mache, kann es sein, ich denke auch über die Firma nach. Eigentlich mache ich Sport, um es nicht zu tun, aber das kann vorkommen. Deswegen, ich finde es super wichtig, wo holt man sich so ein bisschen die Innovation? Das ist eher, glaube ich, die Frage. Und da hilft mir sehr viel. Klar, ich lese extrem viel, ich höre Podcasts. Ich gehe sehr viel in einfach in Austausch mit unseren Partnermanufakturen, aber auch mit den Leuten bei uns im Team, auch Kundenberaterinnen. So, was sind denn so Anfragen, Nachfragen von Kunden? Weil wenn du halt irgendwann die Kundenbasis verlierst, ja, dann kannst du es gleich vergessen, weil dann innovierst du halt am Kunde vorbei. Ja. Deswegen auch, wenn man ganz viele Kunden umfragen, gehen da einfach sehr, sehr tief rein. Das ist einfach was, was mich dann massiv, massiv beschäftigt und ich da einfach sehr viel Spaß habe. Aber auch, wir arbeiten sehr viel auch mit Startups zusammen, also auch, wo wir uns beteiligen etc. Und da mit den jungen Menschen, mit sehr innovativen Menschen sich auszutauschen, teilweise ganz andere Themen, aber man nimmt immer irgendwo was mit, irgendwo was raus. Das hilft, finde ich, auch extrem, weil man dann irgendwo natürlich mit einer gewissen Berufserfahrung, mit einer gewissen Erfahrung mit der eigenen Organisation dann antizipieren kann, beziehungsweise sagen, ah, okay, ich bringe da ein paar Punkte zusammen und kann da durchaus was mitnehmen aus den Gesprächen. Also es ist, glaube ich, so ein ganz breiter Strauß, aber auch ganz viel einfach reine Kommunikation. Also mit Menschen reden hilft, finde ich, extrem, um Neuerungen herbeizuführen, weil dann, du musst natürlich ein Feingefühl haben. Ich finde, das ist so, das ist schwierig zu beschreiben, aber dass du zwischen den Zeilen halt auch lesen kannst, dass du merkst, eine Stimmung, ah, okay, bei Innovation muss jetzt nicht nur Richtung Produkt sein, kann ja auch irgendwo im Personalumfeld sein. Wir haben jedes Jahr haben wir gravierende Veränderungen im positiven Sinne, weil wir halt irgendwie durch Gespräche, durch zwischen den Zeilen lesen merken, oh ja, das stimmt, das könnten wir eigentlich auch nochmal optimieren. Und ich glaube, was ich immer sage, das Wichtigste ist, wir machen in vieler Hinsicht bestimmt einen ganz guten Job, aber nie zu 100% zufrieden zu sein. Ich weiß, auch manchmal anstrengend, auch mit mir zusammenzuarbeiten manchmal anstrengend. ich versuche natürlich immer bestmöglich zu loben und glaube, es gelingt mir inzwischen auch ganz gut. Da war ich schon schlechter. Aber weil ich immer sage, das Streben nach der Perfektion, das ist eigentlich das Spannende und nicht die Perfektion zu haben oder zu erreichen. Ja. Im besten Fall erreichen wir die nie. Ja. Aber dieses Selbstkritische, immer wieder hinterfragen, immer wieder sich neue Gedanken zu machen, ich glaube, das ist das Allerentscheidende. Mhm. Und es geht bei mir tatsächlich die ganze Arbeitswoche.
Also ich höre raus, und das ist cool, dass ihr so ein System gebaut habt, dass du wirklich einen Großteil deiner Zeit auch dich damit überhaupt auseinandersetzen kannst. Und dann da vielleicht auch anknüpfen, wenn du es gerade schön gesagt hast, dieses Streben nach Perfektion oder nach einem optimalen Kundenerlebnis auch. Was würdest du sagen, ist dann wirklich so die Innovationsambition, die du persönlich hast? Also machst du es individuell subjektiv anhand der Schönheit des Produkts und das, was das Produkt liefert, aus? Oder schaust du dir Kundenzufriedenheiten an und irgendwelche Scores, wo du sagst, geil, wir haben es wieder gesteigert? Oder ist es das Wachstum oder ist es ein qualitatives Feedback? Also woran macht man deine Innovationsambition fest? Und was, also wonach strebst du dann quasi auch? Und wo sagst du, wenn wir das mal erreicht haben, ist schon mal ganz cool, aber dann kommt die nächste Stufe. Also du hast ja immer schon, sag ich mal, wahrscheinlich im Kopf, so was wie ein zweiter, dritter, vierter Schritt ist. Und was würdest du sagen, was ist das dann am Ende des Tages?
Ja, also das kommt auf die Produktkategorien so ein bisschen drauf an, weil es gibt einfach Sortimente, die sind, da hast du nicht ganz so viel Einfluss drauf, die sind sehr statisch und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch, wenn du neue Sachen entwickelst, wie so eine Körperzonendecke oder ich habe mal mit einem geschätzten Kollegen aus dem Produktmanagement eine modulare Küche entwickelt, die mitwachsen kann. Also auch da den Nachhaltigkeitseffekt miterfüllt. Das Schlimmste ist ja, du ziehst um und deine Küche, musst du irgendwie zum hohen Abstand weiterverkaufen. Nee, die kannst du mitnehmen, die kannst du erweitern, die kannst du abschleifen, die geht nicht kaputt, die hat eine tolle Qualität. Also das ist ja eine ganz neue Kategorie und die dann überhaupt zum Laufen zu bringen. Wenn du dann siehst, am Ende des Tages, die Kategorie macht einen Umsatz X, den du dir vielleicht vorgestellt hast oder den übertrifft es im besten Falle noch, das ist Genugtuung, das kann man gar nicht beschreiben, weil man sagt, okay, das ist einfach irgendwie aus der eigenen Idee entstanden oder mit Leuten zusammen. Das ist, was super viel Spaß macht und daran macht man es dann, glaube ich, schon fest, wo ich sage, da habe ich dann auch meine Genugtuung, wo ich sage, hammermäßig, das hält dann kurz an und dann denke ich mir so, okay, wie kann ich jetzt die zweite oder die dritte Küche entwickeln, die dann nochmal ein bisschen was anderes mitmacht zum Beispiel. Ich glaube, da macht es ganz stark fest. Oder halt wirklich wenn du dir Kategorien, also bestehende Kategorien anschaust die SKUs durchprüfst, zu sagen, okay, ist das noch alles so ganz zeitgemäß? Passt das noch auch vom Look and Feel? Ist es noch wirklich kundenorientiert? Also wer sind denn unsere Kunden? Also hatte ich ja vorhin gesagt, wir machen viele Umfragen. Passt es denn noch dazu? Auch die Bildsprache, den Text, die Tonalität, also das Thema dann auch, und da dann nochmal reinzugehen und sagen, okay, wie kann ich das optimieren? Weil teilweise haben wir Artikel, die, wie gesagt, die sind seit über 20 Jahren im Sortiment, aber die sind mit erwachsen geworden oder haben sich mit innoviert. Sei es, wir haben dann einen neuen coolen Matratzenbezug entwickelt, der eine Waschbarkeit hat, auf einmal mit einer leichten Trocknerfähigkeit, was halt im ökologischen Bereich davor nicht gab, weil du deinen Matratzenbezug halt mit Schurwolle zum Beispiel hattest, den hast du dann ins Fenster gehangen und dann hat er sich auch so gereinigt, alles gut. Mhm. Aber es gibt dann eben auch da wieder Tendenzen, Menschen werden, also die kommerzielleren Kunden kommen auch eher zu uns, was ja auch schön ist, weil es ein breiteres Massenthema wird oder ist inzwischen als Vergleich jetzt vor 15 Jahren. Und für die willst du ja auch Produkte entwickeln. Und das ist dann eigentlich ganz spannend zu sagen, okay, wie kann ich in so einer Kategorie jetzt nochmal so Duftmarken setzen oder was verbessern, dass ich noch zielgerichteter, sagen wir mal, meine Kuration vom Sortiment mache. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Cool. Also ich höre aus ganz viel Daueroptimierung in allen möglichen Ebenen. Immer. Und vor allem auf der Produktebene. Super spannend. Danke, Felix. Also ich nehme sehr viel mit. Und tatsächlich hatte ich natürlich Alnatura vorher noch gar nicht so auf dem Schirm für eine neue Matratze. Mhm. Aber ich werde es mir jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Und du hast auch gesagt, ihr seid ja auch in Stuttgart präsent beispielsweise. Genau. Ne? Also ihr habt hier einen Store, Kalverstraße hast du, glaube ich, gesagt.
Kalverstraße 30, genau.
Ja, sehr gut. Also wenn es mal interessiert und sich da auch mal ein bisschen überdenken will, wie man wohnen möchte und woher, sage ich mal, auch die ganzen Materialien kommen. Ich glaube, lohnt sich auf jeden Fall, sich mal anzugucken. Ganz spannend, hatte ich bisher, obwohl ich aus Stuttgart komme, noch nie gehört, Alnatura vorher. Danke da auch an Max, der natürlich da auch nochmal die Empfehlung gegeben hat, sich mal euer Unternehmen und speziell dich natürlich mal anzuschauen. Von daher vielen Dank, dass du heute da warst. Super spannend und ich denke, so auf dem Weg, wie ihr weitergeht beim Thema Nachhaltigkeit, ich denke, da sollten wir auf jeden Fall mal wieder in der Zukunft sprechen, weil da passiert, glaube ich, eine ganze Menge.
Ja, würde ich mich sehr freuen auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch, richtig gefreut und das Gespräch war super angenehm. Also danke dafür.
Sehr gerne. Dankeschön, Felix. Mach's gut.
Ciao. Danke.